1. Kollaps. Meine Spurensuche begann mit einem Schlag. Ich trat gerade aus der Sporthalle hinaus, mit feuchter Stirn und schweren Beinen, nach einem stundenlangen Derby. Ob meine Mannschaft gewann, weiß ich nicht mehr. Aber wir hatten uns gut geschlagen. Der Kopf war noch voller Endorphine, als das Handy vibrierte. Ich registrierte es zunächst kaum. Die Halle meines Tischtennisvereins lag unter der Erde, ohne Netzverbindung. Wenn ich die Treppe hinaufstieg, wachte der ständige Begleiter in meiner Sporttasche stets auf und etliche Nachrichten erreichten mich. Außerdem schrieb ich damals, im Herbst des Jahres 2011, an einer Reportage über die Unruhen im Nordkosovo. Mit den Menschen, die ich vor Ort getroffen hatte, stand ich ständig in Kontakt. Doch das Summen nahm kein Ende. Ich kramte das Handy hervor. Auf dem Bildschirm leuchtete mir eine lange Liste mit verpassten Anrufen entgegen. Keine Kosovaren, keine Serben, sondern Mitglieder meines engsten Familienkreises. Meine Mutter, meine Schwester, meine Frau. Nur einer fehlte. Ich scrollte bis zum Schluss. Dort sah ich eine Kurznachricht. Dein Papa liegt im Krankenhaus. Sie stammte von meiner Frau. Ich lief heim. Schneller als sonst, entlang der Gründerzeitfassaden des Wiesbadener Rheingauviertels. »Es wird schon nichts Wildes sein«, sagte ich zu mir, während ich die Haustür aufschloss. Mein Vater hatte sich in den vergangenen Jahren ein paar gesundheitliche Warnschüsse gefangen, typische Befunde eines Mannes im Rentenalter. Aber nichts von dem, was die Ärzte bei ihm diagnostiziert hatten, war besorgniserregend gewesen. Was meine Frau mir zu Hause erzählte, klang anders. Mein Vater war im Wohnzimmer seines Hauses in Kirspe, einer Stadt im Südwesten des Sauerlands, plötzlich kollabiert. Der Notarzt hatte ihn ins Krankenhaus gebracht. Kurz nach Mitternacht rief meine Schwester an. Als ich meine Mutter im Hintergrund weinen hörte, wusste ich schon, was sie sagen würde. »Papa ist tot.« Stille. Peter, mein Vater, starb am Mittwoch, dem 5. Oktober. Er wurde 73 Jahre alt. Die Ärzte notierten einen Hirnschlag als Todesursache. Die Halsschlagader habe sich zugesetzt, hieß es. Die Blutzufuhr in den Kopf nicht mehr funktioniert. Da sei nichts zu machen gewesen. Ärzte sagen so etwas. Hinterbliebene finden sich mit solchen Erklärungen ab oder sie hadern mit ihnen. Rückblickend weiß ich, dass mein Vater ein klassischer Risikokandidat war. Zu schwer für seine Größe, jahrzehntelanger Raucher. Er hatte kaum Sport getrieben und bis zuletzt mehr Stress auszuhalten gehabt, als es gesund für ihn gewesen wäre. Doch da war noch etwas. Keine zwei Wochen vor seinem Tod hatte mich mein Vater in der Redaktion angerufen. Seine Stimme klang brüchiger als sonst. Er fragte mich, ob wir unsere Reise nach Riga noch einmal verschieben könnten. Seine Frage machte mich wütend. Was war in ihn gefahren? Ich ging mit dem Telefon am Ohr ins nächstbeste Treppenhaus. Ob er sich überhaupt vorstellen könne, wie viel Arbeit und Mühe ich in die Planung gesteckt hätte. Mein Vater wusste doch, was diese Reise bedeutete. Wir wollten uns der Vergangenheit stellen, die er, seit ich denken kann, wie einen Mühlstein mit sich herumtrug. Der Vergangenheit von Ernst Hemiker. Mein Vater hatte mich erstmals mit seiner Geschichte konfrontiert, als ich noch in den Kindergarten ging. Wir fuhren damals gerade von Köln über die A4 nach Kirspe zurück. Die Sonne ging unter, im Radio lief Schlagermusik. Wir unterhielten uns über den Zweiten Weltkrieg. Das taten wir häufiger, so gut es eben ging, zwischen einem Mann von Mitte 40 und seinem erst 5 Jahre alten Sohn. Für den Krieg interessierte ich mich damals schon. Besonders angetan hatte es mir eine Sammlung schwerer Bildbände, die mein Vater gekauft hatte und die eine komplette Regalreihe in unserem Wohnzimmer einnahm. 26 Bände mit großen goldenen Lettern auf dem Rücken und zahlreichen seitenfüllenden Fotos. Vermutlich war es eine Mischung aus Faszination und Grauen, die mich damals antrieb. Die schwarz-weißen Aufnahmen von Soldaten in tadellosen Uniformen und Panzern in voller Fahrt, Ruinen zerbombter Städte und entstellte Körper, von denen ich Albträume bekam. Wie genau wir auf Ernst kamen, weiß ich nicht mehr. Aber ein Satz meines Vaters ließ mich zwischen den Schlagern und seinen Schilderungen über Schlachten und Frontverläufe aufhorchen. »Dein Großvater hat sich verdient gemacht.« Ich verstand nicht sofort, was er mir damit sagen wollte. Vielleicht lag es an dem Sarkasmus in seiner Stimme, die für mich damals noch nicht ganz fassbar war. Der alte Ernst, so nannte er seinen Vater stets, wenn er mit mir über ihn sprach, sei angeklagt worden wegen Beihilfe zum Mord in über 25.000 Fällen. Mord. Das Wort verstand ich wohl. Vor Mördern hatte ich Angst. Sie tauchten immer freitags auf, nach der Tagesschau, wenn mein Vater aufs Zweite umschaltete und ich ins Bett musste. Aber so manches Mal stand ich doch an der Wohnzimmertür und guckte heimlich die ersten Minuten von Derrick, dem Fall für zwei oder Aktenzeichen XY mit. So lange, bis mich meine Eltern entdeckten und ich ins Kinderzimmer wetzte. Vor allem Aktenzeichen XY ließ mir Schauer über den Rücken laufen. Die Mörder dort, das verstand ich früh, waren real und liefen frei herum. Mehr aber verstand ich nicht. 25.000. Die Zahl passte nicht in meinen kleinen Kopf. Und ich konnte mir wohl auch nicht vorstellen, wie mein Großvater Mördern geholfen oder gar selbst Menschen ermordet hatte. 25.000. Die Zahl blieb für mich unfassbar. Die Taten blieben Worte. Von der Autobahnfahrt an hörte ich immer wieder davon. Mein Vater sprach von der Anklage unter dem Weihnachtsbaum, wenn Verwandte uns besuchten, ebenso wie auf Grillfesten in der Nachbarschaft und bei Freunden zu Silvester. Meist waren zu jener Zeit die ersten Gläser schon getrunken und die ersten politischen Diskussionen schon ausgefochten worden. Manchmal hatte ich den Eindruck, mein Vater wartete förmlich auf den rechten Moment, in dem er den alten Ernst wieder hervorholen konnte. Der sei SS-Offizier gewesen, die Ermordeten bei Riga Juden. Ernst habe die Gruben für ihre Erschießung geplant. Mit der Platte konnte mein Vater jede gemütliche Runde sprengen. So lange, bis das letzte Gespräch erlosch und nur noch die Musik zu hören war. »Peter, lass gut sein«, sagte dann schließlich der eine oder der andere. Sarkasmus, Scham und Schmerz. Das waren die Gefühle, die ich wahrnahm, wenn mein Vater über Ernst sprach. Liebe und Zuneigung verspürte ich niemals. Mir einen eigenen Eindruck zu verschaffen, war unmöglich. Ernst starb, bevor ich auf die Welt kam. Für mich blieb er ein Abstraktum. Daran hat sich auch nach Jahren der Recherche nichts geändert. Bis heute fällt es mir schwer, ihn als meinen Großvater zu bezeichnen. Darum halte ich es mit ihm, wie mein Vater es tat, und nenne ihn Ernst. Den Flug nach Riga und das Hotel am Rande der Innenstadt hatte ich schon Monate vor dem Anruf meines Vaters gebucht. Von dort aus wollte ich mit ihm zu dem Ort fahren, an dem die Juden umgebracht worden waren. Ein Bundestagsabgeordneter hatte sogar eine Begegnung mit zwei Überlebenden des Holocaust arrangiert, die wir nach dem Besuch der Gedenkstätte aufsuchen wollten. All das war der Grund, warum mich die Frage meines Vaters verletzte. Ich wollte ihm helfen, mit dem Schatten von Ernst, den schon so viele Jahrzehnte lang verfolgte, besser leben zu können. Und nun wollte er alles verschieben? Das Telefonat zwischen uns dauerte nur ein paar Minuten. Er gab klein bei. Ich war erleichtert und selbstzufrieden. Am Todestag meines Vaters war davon nichts mehr übrig. Mechanisch sagte ich die Treffen ab, stornierte die Flüge und Hotels. Nach ein paar Stunden war es so, als hätte unsere Reiseplanung nie existiert. Was blieb, waren Beileidsbekundungen und eine gähnende Leere in mir. Der plötzliche Tod hatte die Reise zunichte gemacht, aber auch die Gespräche, die ich mit meinem Vater führen wollte. Über sein Verhältnis zu Ernst, das Leben als Tätersohn mit einem doch nur vagen Wissen um die Beteiligung seines Vaters am Holocaust. Vor allem aber drängten die Fragen weiter auf mich ein, die ich mir schon lange stellte. Warum wurde Ernst zum Nazi? Wie wurde er zum Täter an den Gruben? Und was lag noch im Verborgenen? Mein Vater wurde begraben und Riga blieb in meinem Kopf. Bis auf eine gemeinsame Wanderung durch das Hochsauerland waren wir niemals in Ruhe gemeinsam unterwegs gewesen. Riga hätte ein ganz persönliches Geschenk sein sollen. Ein Sohn will seinem Vater helfen, die Dämonen der Vergangenheit zu vertreiben und seinen Frieden zu finden. Nun war er tot, und die Ungeheuer waren noch da.